Heute ist der Palmsonntag und ich kann mir vorstellen, dass heute in vielen Kirchen und Gemeinden über dieses Thema gepredigt wird. Und wenn ihr jetzt glaubt, ich predige heute auch über Palmsonntag, dann habt ihr euch getäuscht. Wir haben heute Morgen schon eine Mini-Predigt gehört von Dennis über Palmsonntag. Aber ich möchte von der Geschichte her etwas weitergehen. Als Jesus damals in Jerusalem einzog, da hat das Volk, die Menschen haben gejubelt, sie haben geschrien. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna, der König der Juden. Kurze Zeit später haben sie gerufen, kreuzige ihn. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Schreckliche Aussprache oder schreckliches Bekenntnis. Es ist auch so in dieser Weise eingetroffen. Wenn man die Geschichte verfolgt, dann ist das eingetreten. Ich möchte heute Morgen etwas weitergeben und das hat mich bewegt, das ist schon längere Zeit. Als Jesus dort in Jerusalem einzog, zu diesem Zeitpunkt wusste er schon, dass er nicht als König der Juden hier irgendwo auftreten wird, sondern er ist aufgetreten als unser Erlöser, als der Befreier der Menschen von ihrer Sünde, von ihrer Übertretung, von ihren Gebundenheiten. Jesus wusste das und ich glaube, dass Jesus auch auf dem Herzen hatte, wenn er nicht mehr in dieser Welt ist, wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist, dass die Zurückgebliebenen, seine Jünger und alle nachfolgenden Gläubigen, einen Trost brauchen, eine Zusage, dass sie wissen, sie sind nicht allein. Jesus hatte auch mal gesagt, bevor er in den Himmel ging, ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster geben, der bei euch sein wird, der in euch sein wird. Und das ist schon eine wunderbare Zusage. Aber wenn wir Johannes Kapitel 17 lesen, da betet Jesus für uns. Er betet und er weiß, wir brauchen diese Gebete, wir brauchen diesen Beistand, wir brauchen diesen hohen Priester, für uns einsteht und für uns da ist und vor dem Vater steht und für uns betet und uns Unterstützung gibt. Jesus möchte seinen Jüngern und den nachfolgenden Gläubigen sagen, dass sie einen hohen Priester haben, dass sie einen Beistand haben, einen Mittler zwischen uns und Gott. Und wir lesen vom Worte Gottes her, dass Jesus viel gebetet hat. Ich habe jetzt von meiner Seite aus habe ich nur festgestellt, dass das Gebet Jesu oder das Gebet, wo Jesus für andere gebetet hat, nur zweimal erscheint. Und das ist einmal in Johannes 17, diese bekannte hohepriesterliche Gebet. Und dann betet Jesus, bevor er stirbt, am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Lukas Kapitel 21, da heißt es: täglich ging Jesus in den Tempel, um dort zu lehren. Abends verließ er die Stadt und verbrachte die Nächte am Ölberg. Wenn er am frühen Morgen wieder in den Tempel kam, warteten schon viele Menschen auf ihn, um ihn zu hören. Ich weiß nicht, wie dieses hohe priesterliche Gebet, das da Jesus betete für uns, wie das zustande kam oder wer das aufgenommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Johannes, wie soll ich sagen, Jesus beobachtet hat oder dass er ihm nachging und in seiner Nähe war und gehört hat, was Jesus gebetet hat. Und ich bin so Gott so dankbar, dass dieses für uns überliefert worden ist, dass wir das wissen, dass wir das kennen, dass wir merken, was Jesus für Gedanken hatte. Und Jesus, als er noch unter seinen Jüngern war, da hat er in Lukas 22 zu Petrus gesprochen. Das heißt, da zu Petrus gewandt, sagte Jesus: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Luther sagt, er wollte euch sieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, damit du den Glauben nicht verlierst. Wenn du dann zu mir zurückkehrst, so stärke den Glauben deiner Brüder. Und das finde ich so schön zu wissen, Jesus, er möchte, dass wir unseren Glauben nicht verlieren. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wir wissen, Satan ist immer daran, uns irgendwie mutlos zu machen, uns irgendwie in Schwierigkeiten zu bringen, dass wir ja vielleicht verzweifeln oder dass wir resignieren, dass wir vielleicht aufgeben wollen. Aber Gott sei Dank, Jesus ist noch da. Jesus ist noch da und Jesus erhört das und er weiß, was Satan tun möchte. Er weiß, was Satan tut. Aber Jesus, er greift ein mit seinem Gebet. Und Jesus, er betet für den Petrus und er gibt ihm da Mut. Wenn wir daran denken, dass Petrus ja Jesus schmählich verleugnete, als er dort vor Pilatus war, dem Richthaus, da hätte auch vielleicht der Petrus sagen können, ich habe jetzt total versagt, das war alles Mist, was ich gemacht habe. Und er hat es ja auch nachher bereut und er ging hinaus, sei es, und er weinte bitterlich. Aber ich glaube, dass Jesus auch zu diesem Zeitpunkt für Petrus gebetet hat. Herr, lass sie nicht so weit kommen wie Judas. Der ging auch hinaus. Der hat aber nicht geweint, sondern der hat sich erhängt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet für Petrus, für seine Jünger. Jesus tritt für uns ein, auch vor dem Thron Gottes. In Hebräer 4 heißt es, lasst uns also unerschütterlich an unserer Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten, denn in ihm haben wir einen großen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes, ist durch den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwäche nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Und das gilt heute noch. Er ist vor dem Vater, er sitzt auf dem Thron und er weiß, was in jedem Menschen in seinem Innersten vor sich geht. Und wenn es dann darauf ankommt, und wenn es nötig ist, stelle ich mir jetzt mal so vor, dann steht Jesus von seinem Stuhl auf, tritt vor den Vater und sagt: Herr, der ist in Not, der braucht Hilfe, der braucht Unterstützung, lass ihm Hilfe zuteil werden. Und das ist so schön, dass wir das wissen dürfen, und das soll uns auch immer wieder klar sein: Wir haben einen Fürsprecher vor Gott. Wir haben einen Beter vor Gott, und der für uns eintritt und der den Vater dann anruft und den Vater bittet. Wenn wir Johannes Kapitel 17 lesen, dann führt da Jesus hier viele Dinge auf, für die er betet, was geschehen soll, wenn er nicht mehr da ist. Und ich möchte hier zwei Dinge herausgreifen. Das eine ist in Johannes 17, Vers 13 bis 16, da heißt es: Nun aber komme ich zu dir und sage dies in der Welt, damit sie meine volle Freude in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, sondern sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus wusste, dass seine Nachfolger und alle, die nach ihm gläubig werden, dass sie ein besonderes Volk sind, dass sie ausgesondert sind, dass sie geheiligt sind. Das kommt auch in diesem Gebet vor. Er hat sie geheiligt. Aber das eine ist Tatsache, dass wir noch in der Welt sind. Und wir haben uns auch mit welchen Dingen auseinanderzusetzen. Wir leben in dieser Welt. Wir sind keine Supermenschen. Wir sind keine Abgehobenen. Wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und ich frage mich manchmal, wie die Mönche und wie die Nonnen ihr Leben in diesen Klöstern geführt haben. Da war keine Welt sozusagen um sie herum. Da gab es vielleicht keine solche Anfechtungen oder Prüfungen, wie der Mensch, der in dieser Welt direkt mit diesen Dingen konfrontiert ist, der darin lebt, der sich damit diesen Dingen auseinandersetzen muss. Aber Jesus sagt und weiß, sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist das Schöne, dass wir lernen dürfen: Wir sind nicht von dieser Welt, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir sind berufen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Wir sind berufen, ihm nachzufolgen, und wir sind vom Alten Testament her gesprochen: Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das heilige Volk. So hat Gott durch die Propheten es sagen lassen. Wir sind in dieser Welt. Wir haben zu unserer Hochzeit einen merkwürdigen Trautext bekommen. Den haben wir am Anfang nicht irgendwie richtig zuordnen können oder haben nicht verstehen können. Und auch andere Geschwister, die davon erfahren haben, was für einen Trautext. Ja gut, unser Pastor hat ja darüber gesprochen, und die haben sich dann auch gefragt: Eigenartiger Trautext. Wisst ihr, wie der hieß? Jetzt sind alle neugierig, gell? Heute sind wir, oder verstehen wir das sehr gut, was er damals gemeint hat. Es heißt in 1. Korinther 3, ab Vers 21, merkt ihr, wie unsinnig es ist, sich auf das Können von Menschen etwas einzubilden. Euch gehört doch ohnehin alles. Paulus, Apollos und Petrus, ja die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott. Der Schwerpunkt lag darauf, Luther sagt, alles ist euer. Und er sagt hier, es gehört euch ohnehin alles. Und zuerst mal muss man denken, wie ist das zu verstehen? Uns gehört alles. Wenn wir in der Welt sind, dann gehört auch die Welt uns. Und er sagt hier, Paulus gehört euch, Apollos gehört euch, Petrus gehört euch, die ganze Welt, das Leben wie der Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Gut, wir haben uns damals nicht länger Gedanken gemacht, weil wir das nicht so richtig einordnen konnten. Aber ich habe in der Zwischenzeit gelernt, was es bedeutet, nicht von der Welt zu sein, in der Welt zu sein. Und wenn Paulus dieses geschrieben hat, wenn Paulus das schrieb, dann hat er damit aussagen wollen und zeigen wollen, wir sind in der Welt, aber wir haben mit dieser Welt nichts zu tun, in dem Sinne, dass wir uns mit ihr vereinigen oder dass wir gleichgesinnt sind wie die Welt. In diesem gleichen Kapitel, da heißt es dann weiter, macht euch doch nichts vor. Wer sich einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, der muss den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise. Denn alle Weisheit dieser Welt ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Er fängt die Klugen in ihrer eigenen List. Und außerdem heißt es, der Herr durchschaut die menschlichen Gedanken und weiß, sie sind oberflächlich und hohl. Paulus möchte sagen, wir sind in der Welt, aber gesinnt, wie ich schon sagte, mit dieser Welt oder mit der Gesinnung dieser Welt eins, sondern wir sehen diese Dinge, wir erkennen diese Dinge und wir hängen nicht unser Herz dran. Wir dürfen oder wir sollen auch nicht durch diese Welt gehen, wie man so sagt, mit Scheuklappen. Manchmal hört man, oder öfter höre ich das schon immer wieder, wenn es um brisante Dinge geht, wenn es um ja, herausfordernde Dinge geht, dann sagen viele, ach, ich möchte davon nichts wissen. Das geht mich nichts an und ich distanziere mich davon. Ich glaube, wir sollten schon die Dinge so sehen, wie sie sind, und auch erkennen, um was es geht. Wir wollen nicht einfach so darüber gehen und sagen, ist doch egal, was geschieht. Der Herr kommt sowieso bald und dann ist alles vorbei. In der Medizin gibt es zwei Begriffe. Das eine ist Symptome und das andere ist Ursache. Und ich glaube, wir dürfen auch immer wieder uns Gedanken machen, wenn es heißt, Symptome, die sind sichtbar, die sind ganz offenbar, die erkennt man und dann versucht man, die irgendwie zu beseitigen. Aber wenn es dann darum geht, woher kommen die Symptome? Warum ist das so? Warum passiert es so? Dann fragt man nach der Ursache. Und glaube ich, das ist auch wichtig. Wir sind in der Welt, wir sehen die Symptome sozusagen, wir sehen die Auswirkungen, wir wissen, wie es gerade auch zur Zeit geschieht. Und wir möchten nicht einfach so die Augen davor verschließen, sondern sagen, Herr, was ist die Ursache? Und wir beten dann manchmal, dass die Symptome verschwinden, dass die Dinge jetzt aufhören, aber was die Ursache ist, glaube ich, das ist wichtiger. Und wir beten, dass die Ursache beseitigt wird, dass der Hintergrund und das, was dahinter steckt, aufgelöst wird. Die Bibel ist ja ganz offen. Die ist so ehrlich, die verwirkt nichts und die sagt auch, wie es ist. Wir sind in der Welt und wir haben es mit der Welt zu tun. Wir sind in der Welt umgeben von allem, was uns beschäftigt. Machen wir uns Gedanken und wollen es auch objektiv sehen. Und Paulus hat einmal gesagt zu den Korinthern, 1. Korinther 6, Vers 12, es ist alles erlaubt, sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. In dem gleichen Brief sagt er in Kapitel 10, Vers 23, ihr lebt nach dem Grundsatz, alles ist erlaubt. Ich antworte darauf, aber nicht alles, was erlaubt ist, ist auch gut. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Wenn Paulus sagt, alles ist euer, alles gehört euch, dann kann man das ja so verstehen, ja, mir ist ja alles erlaubt. Ich kann alles tun, was die Welt tut, wie die Welt handelt, wie die Welt denkt. Ich bin ja frei, kann alles tun. Und wenn man die anderen Schriften von Paulus hört, wenn er unter anderem sagt, ich kann reich sein, ich kann arm sein, mir kann es elend gehen, mir kann es gut gehen. Und er möchte damit zum Ausdruck bringen, ich lebe so, dass mich nichts gefangen nimmt, dass ich mich nichts auf irgendetwas einlasse, sondern wenn es mir gut geht, geht es mir gut, wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Paulus, er kann ja davon erzählen, was ihm alles passiert ist und wie er darauf reagiert hat. Aber er sagt hier, es darf nicht so sein, dass ich alles so betrachte, ja, das kann ich ja tun. Aber er sagt, du kannst alles, aber es ist nicht alles gut. Und er sagt hier, ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Wenn es dann dahin geht, dass ich hier mich gefangen nehmen lasse, wenn ich dann gezwungen werde oder mich irgendwie danach fühle, dass ich das tue und mache mir dann kein Gewissen mehr, mache mir keine Gedanken mehr, dann ist es die falsche Freiheit. Und dann ist es die falsche Einstellung zu sagen, ich kann alles oder ich darf alles, mir gehört alles. Wir dürfen alles tun. Und es ist auch ein gewisser Gedanke dahinter, wenn ich das sagen kann, mir gehört alles, dann bin ich auch in einer gewissen Weise so frei, dass ich mich dann wohlfühlen kann, wenn ich weiß, es ist etwas da. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, ich kann das tun. Und brauchen wir kein Gewissen machen. Es ist alles euer, wenn mein Herz nicht daran hängt. Wenn ich mich nicht da einlasse in sündlicher Weise. Er möchte, dass wir frei sind. Er möchte sagen, euch gehört alles. Aber ihr steht darüber. Das, was die Welt hat, das darf euch nicht beherrschen. Das darf euch nicht bestimmen. Aber ich stehe darüber. Und ich lasse mich von dem nicht gefangen nehmen, ich lasse mich von dem nicht beherrschen, ich lasse mich von dem nicht hier bestimmen. Ich habe vorhin erwähnt, die Bibel ist offen, die Bibel sagt ganz frei heraus und das finde ich so gut. Zum Beispiel sagt der Salomo in Prediger 7, Vers 16 und 18, sei nicht zu fromm. Da wollen wir nicht fromm genug sein. Wir können doch nie fromm genug sein, oder? Sei nicht zu fromm und übertreib es nicht mit deiner Weisheit. Vers 18 heißt es, es ist gut, wenn du ausgewogen bist und die Extreme meidest. Wer Gott gehorcht, der findet den richtigen Weg. Ja, meinen Gedanken und meinem Wünschen hingeben. Aber er möchte sagen, sei nicht allzu fromm. Damals hat Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer darauf aufmerksam gemacht, was bei ihnen falsch läuft, was bei ihnen nicht richtig ist. Die haben ja damals nach dem Gesetz gelebt und dann gab es da so viele Dinge, die sie da halten mussten mit all diesen Gesetzen und Opfern und Gaben, die sie da bringen mussten. Aber diese Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, die haben noch etwas hinzugefügt. Die haben noch etwas draufgelegt. Die wollten besonders fromm sein. Die wollten besonders heilig sein. Und Jesus hat gesagt, ihr mit euren Aufsätzen, die du und das musst du tun, und dann noch etwas drauf von ihrer Seite aus. Ein kleiner Wink, dass wir nicht so fromm werden sollen. Ein Prediger hat einmal gesagt, lebe einfach dein Christentum einfach auf natürliche Weise. Und er sagte, heilige Natürlichkeit und eine natürliche Heiligkeit. Wir sind manchmal so irgendwie übernatürlich in unserer Frömmigkeit, in unserer Heiligkeit. Nein, wollen wir ganz natürlich sein und wollen wir ganz ehrlich sein und dann wird es auch für uns viel leichter sein. Wir möchten nicht irgendwie solche abgehobene, überfromme Menschen sein, sondern wir möchten natürlich sein. Und ich glaube, das spricht auch viel mehr unsere Gesellschaft an, unsere Mitmenschen, unsere Nachbarn, da wo wir sind, wenn wir einfach natürlich sind. Wir können den Menschen begegnen und irgendwie den Anschein erwecken, wie wir so mit dem Heiligenschein und mit einer Predigt und mit Bibelworten sie überschütten. Ich glaube, die Menschen, die wollen eine Natürlichkeit sehen. Und diese Natürlichkeit, die ist am heiligsten. Ja, wir sind in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Und ich glaube, wenn wir unser Glaubens und unser Leben führen in einer natürlichen Heiligkeit, das spricht viel mehr an, wenn man jetzt versucht, oder wenn wir versuchen, uns hier zu zeigen als die Heiligen, als die Superfrommen. Wir waren gestern in einer Geburtstagsparty, Geburtstagsfeier. Ja, und da kam es zur Sprache, wie damals diese Gemeinde oder unsere Gemeinde damals, da war es dann so üblich, dass am Sonntagabend vor dem Gottesdienst eine Freiversammlung war. Freigottesdienst auf dem Schulhof. Und da wurde gesungen und da wurde das Evangelium gepredigt. Und es war dann schon bekannt in dieser Stadt Kirchheim. Und da waren Leute auch da, die da zugehört haben, die da uns auch beobachtet haben. Und der Mann, mit dem wir da gestern gesprochen haben, bei denen war es dann so üblich, wenn wir dann da auftraten, die sagten dann untereinander oder zu den anderen, jetzt kommen die Flügelbatscher. So eine Anspielung auf das Verhalten von den Gläubigen. Und ich denke, es war nicht die richtige Bezeichnung. Wir schlagen nicht mit den Flügeln. Wenn der Geist Gottes kommt, dann können wir jauchzen, dann können wir jubeln, dann können wir loben und preisen, da heben wir die Hände, dann hüpfen wir manchmal, dann springen wir. Aber sie haben gewusst, dass wir Christen sind. Und sie haben gewusst, dass das, was wir sagen, das, was wir verkündigen, die Wahrheit ist. Ja, wir möchten einfach natürlich sein. Und wenn uns Gott drängt und wenn uns Gott leitet, sein Geist uns leitet, dann geben wir das weiter. Und dass wir dann auch nicht irgendwie auf den Boden fallen, dieser Samen, dieser ausgestreute Samen, sondern er wird Frucht bringen. Und wollen wir ansprechende Gläubige sein, die wirklich auch anerkannt werden. Jesus betet unter anderem, da heißt es in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Es ist interessant festzustellen, dass Jesus, wenn er hier betet für die Seinen, für die nachfolgenden Menschen, Gläubigen, dass er sagt, ich will. Eigenartig. Das hat Jesus vorher nie gesagt. Ich will. Als Jesus in Gethsemane war, da hat er zu seinem Vater gebetet, Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und was sagt er dann anschließend? Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Aber hier sagt Jesus, ich will. Und ich finde es so schön, dass wenn es um uns geht, wenn es um unser Wohlbefinden geht, wenn es um unseren Glauben geht, wenn es um unser Leben geht, dann ist Jesus, ist für Jesus ist ein Anliegen und er sagt, ich will. Vater, ich will. Und es ist schön, dass Jesus will, dass wir unterstützt werden, dass uns geholfen wird, dass es uns gut geht. Ja, wenn Jesus hier sagt, damit sie meine Herrlichkeit sehen, was verstehen wir darunter, wenn Jesus sagt, meine Herrlichkeit? Herrlichkeit ist ja eigentlich ein großer Begriff. Im Alten Testament war es immer wieder so, da hieß es, die Herrlichkeit des Herrn kam auf sie. Zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels, da heißt es, die Herrlichkeit des Herrn kam auf den Tempel und die Priester, die Tempeldiener, sie konnten ihren Dienst nicht mehr ausführen, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Die füllte diesen Tempel und ich weiß nicht, war das wie eine Wolke, muss das gewesen sein, weil da war wahrscheinlich kein Durchblick mehr. Die konnten nichts sehen. Die Herrlichkeit des Herrn lagerte sich über diesem Tempel und Jesus sagt hier, sie sollen meine Herrlichkeit sehen. Ich habe mich gefragt, Herr, was ist für dich Herrlichkeit? In Johannes Kapitel 1, Vers 14, da sagt Johannes, und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes, die vom Vater kommt, voller Gnade und Wahrheit. Was haben die Jünger, was hat der Johannes gesehen an Herrlichkeit, als sie mit Jesus unterwegs waren? Ich glaube, die Herrlichkeit Jesu besteht darin, was geschehen ist unter seinem Wirken, unter seinem Dienst. Mose, der hat auch einmal damals zu Gott gebetet und hat gesagt, Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deine Herrlichkeit sehen. Habe ich Gnade gefunden. Ja, der Herr schenkt Gnade und es ist immer noch Gnadenzeit und wir dürfen in dieser Gnadenzeit leben und diese Gnadenzeit bedeutet, dass alles möglich ist, was uns verheißen worden ist, was Jesus gesagt hat, was geschehen soll, was geschehen darf. Und Jesus hat es praktiziert. Bei Jesus, wenn er gewirkt hat, da war Herrlichkeit da, da war Freude da, da war der Himmel da. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes, es ist kommt nicht mit äußerlichen Gebärden, sondern es kommt mit dem Wirken Gottes. Und diese Herrlichkeit, die hat sich gezeigt damals. Und das war so schön, dass die Menschen erkannt haben, hier ist Gott am Wirken. Und Mose hat schon einige Dinge mit Gott erfahren, aber er sagt, Herr, ich möchte, dass deine Herrlichkeit, dass ich die sehe, dass ich das erfahre. Weil er sagte, wenn du nicht mit uns gehst, dann wollen wir nicht weitergehen. Aber er wusste, wenn der Herr mit ihnen geht, wenn der Herr mit ihnen ist, dann gibt es Herrlichkeit. Und das war auch so. Wenn sein Volk ihm treu war, dann hat Gott wunderbare, große Wunder getan und sie durften erfahren, wie groß er ist. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Und wenn Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit, was hat alles Jesus getan? Was ist alles geschehen in seinem Dienst? Und das möchten wir auch heute noch erleben und wir dürfen auch beten, Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir haben heute Morgen gesungen, deine Herrlichkeit ist offenbar. Ich habe mich gefragt, Herr, können wir schon was sehen? Ist sie schon so offenbar, dass da etwas geschieht, dass da etwas sich bewegt? Ja, wir beten darum und wir glauben und wir erwarten, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden und auch sehen sollen. In Matthäus Kapitel 11, da heißt es ab Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, also Jesus, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer nicht an mir irre wird. Wir uns fragen, Johannes der Täufer im Gefängnis, der vorher gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieser Johannes, er kommt ins Gefängnis und er kann es nicht verstehen, kann es nicht begreifen. Und ich sage das auch so, weil aus dem, was er an Jesus oder von Jesus hören möchte oder was er ihn fragt, da kann ich daraus schließen, dass er ziemlich am Boden war, ziemlich verzweifelt, ziemlich hoffnungslos und er ist auch nachher leider auch geköpft worden. Aber Jesus lässt den Jüngern des Johannes sagen, sagt dem Johannes, was ihr seht und hört. Und das ist für mich Herrlichkeit. Wenn Jesus sagt, die Blinden sehen, die Tauben hören, die Aussätzigen werden rein, den Armen wird das Evangelium gepredigt, Tote stehen auf. Es ist auch wahr, dass heute noch Tote auferstehen. Ich habe erst neulich gehört, ein Evangelist, ein Mann Gottes, in welchem Land weiß ich nicht mehr, ich glaube im Orient irgendwo, der hat gesagt, dass da Tote auferstehen und nicht nur einer, sondern immer wieder. Ja, das ist Herrlichkeit. Und wenn Johannes sagen kann, wir sahen seine Herrlichkeit, wie viele Tote hat Jesus auferweckt? Mindestens zwei. Einmal den Jüngling von Nain, dann den Lazarus. Ach, drei. Drei. Und die Tochter von Jairus. Ja, aber ich glaube, da ist noch viel mehr geschehen, weil Weil die Bibel sagt, wenn alles das aufgeschrieben werden sollte, was Jesus getan hat, dann wird die Bücher nicht reichen, das aufzuschreiben. Also hat Jesus noch viel mehr getan. Und da war wirklich die Herrlichkeit Gottes sichtbar, jeden Tag. Und damit möchte ich schließen. Paulus, da betet jetzt Paulus, nicht mehr Jesus, da betet Paulus. Und er sagt in Epheser Kapitel 1, Vers 18 und 19, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr seht, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen zuteil wird und wie überschwänglich groß sich seine Kraft an uns erweist, die wir glauben. Er spricht hier von Reichtum an Herrlichkeit. Also wir möchten nicht nur eine arme Herrlichkeit, sondern eine reiche Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist eine Aufforderung und auch eine Herausforderung für uns. Herr, wir möchten mehr von dieser Herrlichkeit sehen. Du hast es für uns gebetet, dass sie deine Herrlichkeit sehen. Und wir möchten das erleben, wir möchten das erfahren, was es bedeutet, Herrlichkeit zu erleben, Herrlichkeit zu erfahren. Dass der Reichtum an Herrlichkeit den Heiligen nicht nur verheißen wird, sondern zuteil wird, das dürfen wir erfahren und das dürfen wir annehmen und das dürfen wir auch glauben. Und wenn Jesus für uns betet, dass sie seine Herrlichkeit, dass sie die Herrlichkeit Gottes sehen, dann glaube ich, dass dieses Gebet auch erhört wird. Jesus, wenn er betet, Jesus steht vor dem Grab des Lazarus und was betet er? Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Preist dem Herrn. Wenn Jesus betet, dann wird er erhört. Und das ist für uns so gut, dass wir dieses wissen dürfen. Jesus, er steht auch heute noch vor dem Thron und betet für uns. Und wir dürfen erwarten und glauben, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden. Ich möchte das auch ein bisschen prophetisch für uns hier sagen. Wir wollen und wir werden seine Herrlichkeit sehen. Egal wie die Umstände sind, egal was für Weltsituation wir gerade haben, egal wie viele Virus noch kommen, wir sehen seine Herrlichkeit. Und ein Teil hat sich ja quasi schon in dieser vergangenen Woche erfüllt. Wir haben gebetet, dass es keine Impfpflicht gibt und sie gibt es nicht. Preis dem Herrn. Ja, wir dürfen offen sein und wollen offen sein für das Wirken des Heiligen Geistes. Und der Herr, er ist mit uns. Der Herr betet für uns. Er ist in der Mitte seiner Heiligen. Und wir möchten auch das so erfahren. Ich kann mir das so vorstellen, wir in so einem Gottesdienst und die Herrlichkeit Gottes kommt herab und der Lobpreis muss aufhören, dann spürt man die Gegenwart Gottes und wir müssen unser Programm ändern und sagen, wir schließen jetzt und das macht Gott weiter. Und dann gibt es keine Predigt. Dann gibt es keine Gottesdienstleitung mehr. Dann wird alles von Gott geleitet. Da ist die Herrlichkeit Gottes da, wie es im Tempel. Sie konnten ihren Dienst nicht mehr ausrichten. Und das wünsche ich für uns, dass wir auch in dieser Zeit, wenn es auch noch so, der natürliche Mensch würde sagen, so trostlos oder so hoffnungslos aussieht, wir sind voller Hoffnung. Wir sind voll Glauben und wir möchten erwarten, dass er größer ist. der in euch ist größer als der, der in der Welt ist. Preist dem Herrn. Und das wollen wir beten und ich möchte das auch jetzt tun. Herr, wir wollen, dass deine Herrlichkeit offenbar wird. Herr, wir möchten so leben, nicht als Abgehobene oder als Superfromme, sondern Herr, wir möchten natürliche Gläubige sein, die dir dienen. Du hast gesagt in deinem Wort, wir sollen werden wie Kinder. Herr, und wir möchten solche Kinder sein, die einfältig und gläubig sind und die erwartungsvoll sind. Das, was ihr Vater sagt, das glauben sie und das erwarten sie auch, dass er es tut. Herr, und das möchten wir so, als deine Kinder zu dir zu kommen und beten, dass du deine Herrlichkeit offenbaren möchtest. Deine Herrlichkeit soll offenbar werden, auch in diesen Tagen. Und wir möchten auch dafür bereit sein, Herr. Schenk uns Herzen, die offen sind, die verlangen sind, die hungern sind. Und wir möchten dich aufnehmen, so wie du es verheißen hast. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt, dass du uns, wie dein Wort sagt, nicht weisen lässt, sondern du kommst zu uns. Und das macht uns so froh und dankbar und zuversichtlich. Wenn du da bist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und wir möchten uns nicht fürchten. Wir möchten voller Zuversicht sein, dass du der Herr dieser Welt bist und dass du regierst und dass du dein Reich aufrichtest, Herr, in diesen Tagen. O Herr, preis sei dir, wir dürfen mit dir rechnen und wir wollen uns an dich wenden in allen unseren Anliegen, in allen unseren Bedürfnissen, bist du der Geber aller guten Gaben. Und das möchten wir erwarten auch in diesen Tagen, dass du uns beschenkst mit himmlischen Gütern, mit himmlischen Gaben. Amen.